Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast mit Herz und Verstand. Mein Name ist Elena Daniot und ich begrüße dich zu einer brandneuen Podcast-Folge. Es ist ja schon lange her, als ich die letzte Folge mit euch geteilt habe. Und ja, freue mich jetzt umso mehr, mit euch wieder eine Folge zu teilen. Ganz frisch und neu im 2023. Ich hoffe, du bist gut gestartet in das neue Jahr und wünsche dir alles Gute für das ganze Jahr. Heute möchte ich euch die Folge mit der lieben Michelle von Equiflora teilen. Und zwar ist die Michelle Biotechnologin und Mikrobiomforscherin. Und sie beschäftigt sich vor allem mit der Darmflora und Zivilisationskrankheiten der Pferde und mit der mikrobiomgerechten Pferdeernährung. Sie bietet tolle Webinare an, also ich kann euch die nur ans Herz legen und bin jetzt ultra gespannt auf die Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß.
Ich begrüße dich, liebe Michelle, und alle, die zuhören und zuschauen, ganz herzlich zu dieser Podcast-Folge. Es ging eine lange Zeit vorbei, bis ich jetzt wieder eine neue Folge aufnehme mit dir und bin daher auch etwas nervös und vielleicht nicht mehr so routiniert wie damals. Und freue mich jetzt wirklich extrem, dich hier an Bord zu haben mit deiner Firma Equiflora, oder? Stimmt das?
Ja, genau.
Genau. Und Michelle befasst sich mit der Pferdeernährung und hat eine untypische Herangehensweise beziehungsweise einen untypischen Lebenslauf, würde ich sagen. Und bin jetzt oder übergebe gerne dir das Wort, dass du dich mal kurz vorstellen kannst und wie du zur Ernährung der Pferde gekommen bist.
Ja, vielen Dank erstmal und auch hallo an alle und danke für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich dabei sein darf heute und ein bisschen über mein Thema sprechen. Genau, das Thema ist Pferdeernährung und vor allem Fokus auf das Pferdedarmmikrobiom, also die Darmflora des Pferdes im Prinzip. Und ja, wie du schon gesagt hast, wie ich zu diesem Thema gekommen bin, ist vielleicht nicht ganz so typisch. Ich bin nämlich keine klassische Pferdeernährungsberaterin, auch wenn ich eine Ausbildung noch gemacht habe nachträglich zur Ernährungsberatung. Aber eigentlich komme ich aus einem ganz anderen Gebiet, nämlich aus der Molekularbiologie und aus der Biotechnologie. Also ich habe Molekularbiologie studiert. Das ist im Prinzip die Biologie, die sich so mit den kleinsten Prozessen beschäftigt, die in unserem Körper oder auch in Tieren, Pflanzen und so weiter ablaufen. Und habe mich dann relativ früh spezialisiert auf Mikroorganismen, weil das mich immer total fasziniert hat, wie wir umgeben sind von Kleinstlebewesen, die wir einfach nicht sehen können, aber die so eine riesen Auswirkung auf unser Leben haben. Und habe mich dann noch auch im Master vor allem mit der Biotechnologie beschäftigt, also ein bisschen so der industriellen Anwendung. Und das ist auch das, was ich hauptberuflich mache. Ich bin nämlich eigentlich Forscherin in der Forschung und Entwicklung einer Firma, die sich biotechnologisch, nämlich vor allem mit dem Thema Mikrobiom beschäftigt. Und Mikrobiom ist, glaube ich, für viele auch ein Fremdwort, deshalb kann ich das vielleicht kurz erklären, weil das sich jetzt auch noch durchziehen wird, wahrscheinlich durch den Podcast. Ein Mikrobiom ist nämlich eine Lebensgemeinschaft von Mikroorganismen in einem bestimmten Lebensraum. Und bei den Mikrobiomen, mit denen ich mich so beschäftige, da sind natürlich die, mit denen wir Menschen oder vor allem auch Tiere so zusammenleben. Also sei es jetzt auf der Haut oder zum Beispiel auch im Mund, da haben wir ein Mikrobiom oder eben im Darm. Und ich bin nicht nur Forscherin, sondern ich habe auch ein Pferd, ein Isländer, schon seit langer Zeit. Und deshalb waren die Pferde schon immer meine große Leidenschaft. Und irgendwann war es bei uns auch so weit, dass mein Pferd erkrankt ist im Prinzip an diesen typischen Symptomen von Zivilisationskrankheiten, also Übergewicht, Juckreiz. Die Liste kann man ja ewig fortführen. Und ich habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen oder mich fortzubilden, wie kann ich ihm da jetzt eigentlich helfen oder was ist jetzt eigentlich schiefgelaufen, weil ich habe auch schon immer sehr auf alles so geachtet und nicht so diese ganz typischen Fehler, würde ich sagen, gemacht. Und bin aber dann auch ziemlich schnell darauf gekommen, dass auch bei den Pferden diese Zivilisationskrankheiten ganz eng mit dem Darmmikrobiom zusammenhängen. Genauso wie es beim Menschen, glaube ich, schon deutlich bekannter ist oder mehr in dem Kopf der Menschen, dass wir dass nicht nur die Verdauung beeinflusst wird von den Bakterien in unserem Darm, sondern auch so Erkrankungen wie Allergien oder neurodegenerative Erkrankungen und auch Atemwegsprobleme zum Beispiel. Und habe dann gemerkt, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, dass eigentlich so das Wissen in zumindest so im deutschsprachigen Raum der eigentlichen Forschung, also was alles schon bekannt ist über das Darmmikrobiom beim Pferd, ganz schön hinterherhängt und dass da auch viel Therapien eigentlich empfohlen werden, die nicht nur vielleicht Geldverschwendung sind, sondern sogar auch kontraproduktiv sein können und dass das natürlich auch den Pferden eigentlich nicht hilft, ne? Und so bin ich dann auf dieses Thema gekommen und es hat mich so gepackt, dass ich halt dachte, ja, damit möchte ich mich nebenberuflich selbstständig machen. Und damit habe ich so vor, ja, jetzt ist es ein bisschen mehr als ein halbes Jahr immerhin schon angefangen und ja, freue mich, wenn ich über meine Arbeit da reden darf.
Mega spannend, wirklich. Und ich glaube, das Interesse ist ja größer denn je, was dieses Thema betrifft. Also so habe ich mal den Eindruck, weil viele Besitzer auch verzweifelt sind, glaube ich, oder Besitzerinnen. Und ich würde gerne mal auch darüber sprechen. Angenommen, ich habe jetzt ein Pferd im Stall stehen. Wie kann ich da vorgehen, das Pferd zu analysieren? Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht fängt das denn an, du kannst da einfach Stopp sagen. Und was sind vielleicht oder sind verschiedene Punkte, die ich als erstes überhaupt mal checken kann, damit ich überhaupt mal eine Standortbestimmung habe?
Ja, auf jeden Fall, das ist eine super Frage, weil auch da schon es viele Missverständnisse geben kann. Es gibt nämlich, und das bieten oft ja auch die Tierärzte an oder empfehlen es dann, wenn man irgendwie das Gefühl hat, mein Pferd hat vielleicht ein Problem mit der Darmflora, dann gibt es diese typischen Darmflora-Screenings, wo man einfach eine Kotprobe vom Pferd möglichst frisch in ein Labor schickt und dann wird da mikrobiologisch geguckt, was finden wir für Mikroorganismen. Und das heißt einfach, also mikrobiologisch, das kann man sich vorstellen, dass wir verschiedene Nährmedien haben, auf denen wir dann diese Kotprobe im Prinzip ausstreichen und dann wird einfach geschaut, was wächst da hoch. Das sind dann so kleine Kolonien von Bakterien und je nachdem, unter welchen Bedingungen man diese Nährmedien wachsen lässt und auch was in den Nährmedien drin ist, kann man da unterschiedliche Keime schon anziehen. Allerdings ist es so, dass der allergrößte Teil von Mikroorganismen, vor allem auch im Darm, gar nicht kultivierbar ist unter Laborbedingungen, weil die so spezielle Lebensbedingungen haben in dem Darm, dass wir die einfach nicht sehen. Und ich vergleiche diese Darmflora-Screenings immer ganz gerne damit, dass man durch ein ganz, ganz kleines Schlüsselloch durchguckt und irgendwas sieht und damit dann Rückschlüsse auf den vielleicht riesigen Raum, der hinter diesem Schlüsselloch liegt, zieht, aber eigentlich 95-99% von dem, was wirklich da vorhanden ist, übersieht einfach mit dieser Methode. Und trotzdem ist es so, dass sich da viele drauf verlassen und auch auf das verlassen, was die Labore dann empfehlen, weil die empfehlen dann natürlich gerne Produkte, mit denen man das Ganze, dann wird dann eine Dysbiose diagnostiziert, mit denen man das wieder ins Lot bringen können soll. Und das sind halt leider die Sachen, die sehr, sehr an der Oberfläche nur kratzen und wo wir gar nicht richtig sehen, was da eigentlich los ist. was es schon in England gibt und wo man auch von Deutschland aus Proben hinschicken kann, wenn man das möchte, ist das sind die sequenzierbasierten Methoden zum Untersuchen des Mikrobioms. Da ist es nämlich so, dass wir nicht darauf angewiesen sind, lebende Organismen anzuziehen, also lebende Bakterien, die dann eben möglicherweise nicht wachsen, sondern es wird basierend auf dem Erbgut geschaut, was sind für Bakterien enthalten in der Kotprobe. Und damit kriegen wir ein viel vollständigeres Bild, natürlich wahnsinnig viele Informationen, aber das ist schon der Stand der Technik, sage ich mal, um Mikrobiome zu analysieren, nicht die Darmflora-Analysen. Also wenn es Forschung gibt zu dem Thema, dann wird immer diese genomische Sequenzierung verwendet. Und trotzdem ist es auch so, dass auch hier die Kritik immer ist, dass wir ja die Kotprobe analysieren, aber im Verlauf des Verdauungstrakts, also wenn die Nahrung durch den Magen in den Dünndarm geht und dann in den Blinddarm, Dickdarm und bis hinten in den Enddarm und ausgeschieden wird, überall haben wir andere Zusammensetzungen von Mikroorganismen. Und das, was hinten rauskommt, das gibt vielleicht einen Hinweis auf die schon wichtigsten Bereiche im Pferd, nämlich Blind- und Dickdarm, weil wir da den größten Anteil an Aktivität von Bakterien haben. Aber trotzdem ist es immer noch kein ganz, also Blick auf das große Ganze, würde ich mal sagen. Und ich setze das auch nicht voraus für jetzt zum Beispiel Beratungen, die ich mache für Pferde, weil ich denke, dass es gar nicht so wichtig ist, zu wissen, welche bakteriellen Spezies jetzt genau da sind und welche nicht da sind oder in welchen Verhältnissen, sondern über die Probleme, die Pferde haben, wissen wir eigentlich schon. Und das zeigt auch die Forschung, dass die größte Veränderung im Darmmikrobiom bei unseren zivilisierten Pferden eigentlich ist, dass die Artenvielfalt abgenommen hat. Also dass wir viel weniger verschiedene Spezies haben. Also man kann sich wirklich vorstellen wie ein Ökosystem, was an Arten einfach verloren hat. Und das wird man dann natürlich zeigen mit so einer Analyse. Aber da kann man auch dran arbeiten, ohne dass man im Prinzip den Darm wirklich, also das Darmmikrobiom wirklich für jedes Pferd ganz genau aufschlüsselt. Das Vorgehen da eigentlich relativ ähnlich ist. Und klar geht man dann spezifisch nochmal auf die genauen Symptome ein, also ob ein Pferd jetzt vielleicht eher Allergien hat oder wirklich vielleicht tatsächlich entzündliche Darmerkrankungen. Aber es ist nicht unbedingt notwendig. Was man aber machen kann als Pferdebesitzer und was sogar ganz hilfreich ist, ist, dass man den pH-Wert im Kot bestimmen kann, also im Kot des Pferdes. Man kann da pH, solche Messstreifen, ich glaube, die kriegt man sogar in der Apotheke und auf jeden Fall im Internet bestellt. Da kann man mal nachmessen, weil das gibt schon einen Aufschluss auf das bakterielle Geschehen im Darm, nämlich ob es in einem bestimmten Rahmen ist. Also der pH-Wert gibt die im Prinzip den Säure-Base-Haushalt im Darm an, also wie sauer oder wie basisch der Kot ist oder der Darminhalt. Und da kann man schon darauf schließen, ob man Probleme hat eher mit säurebildenden Bakterien oder ob wir vielleicht zu wenig säurebildende Bakterien haben. Und das ist schon ganz hilfreich und auch was man kostengünstig selber machen kann, um da einfach mal zu überprüfen.
Was wäre der richtige pH-Wert?
Das ist in einem Schwankungsbereich zwischen 6,4 und 6,9 ungefähr. Also alles, was deutlich über 7 liegt, ist zu basisch, also zu wenig Säuren. Und was deutlich darunter liegt, also gerade auch unter 6, ist dann zu sauer.
Okay. Ja, also ich glaube, ich könnte mit dir 10 Stunden sprechen. das ist doch schon mal ein super Einstieg, der sicher vielen so helfen kann. Und das Zweite, was mich mich interessieren würde, auch vielleicht weiterzugeben, wäre dann auch zum Beispiel, was ich jetzt extrem viel wahrnehme, an Stoffwechselstörungen sind die PSSM-Geschichten, die Allergien im Bereich oder Atemwegserkrankungen, das vor allem, und Adipöse oder einfach die dicken Pferde. Und für mich sind das irgendwie so Fässer ohne Boden, weil jeder eine andere Meinung hat und bei jedem hilft irgendwas anderes. Hast du da so eine grundlegende Beobachtung, die du da feststellst in all diesen Geschichten?
Ja, ich würde sagen schon. Also die erste vielleicht, dass oft weniger mehr ist. Also gerade bei den Pferden, die ja solche Probleme haben, fühlt man sich ja auch als Pferdebesitzer besser, wenn man dann noch dies und das und jenes kaufen kann und am besten noch voll mineralisierte Produkte, um alles abzudecken, damit auf keinen Fall irgendein Mangel da sein kann. Und oft sind es dann Pferde, die schon ganz viel bekommen. Da wundere ich mich dann teilweise auch, dass also wie viel man da den Pferden auch einfach füttern kann und dass das eher kontraproduktiv ist, weil all diese Erkrankungen, die du jetzt genannt hast, kann man eben auch mit Störungen im Darmmikrobiom zusammenbringen. Also egal, ob das Muskelstoffwechsel ist, da können die Bakterien zum Beispiel, sind die auch in der Lage, essentielle Aminosäuren zu produzieren im Darm, die dem Pferd zur Verfügung stehen. Oder auch wirklich den Muskelstoffwechsel zu beeinflussen. Zum Beispiel, was ja auch bei verschiedenen PSSM2-Varianten ein Problem ist, der oxidative Stress, also im Prinzip der radikale Sauerstoff in den Muskeln, der nicht richtig neutralisiert werden kann, dass da auch die Bakterien im Prinzip antioxidative Moleküle herstellen können, die helfen. Und genauso ist es bei Atemwegserkrankungen, jetzt vor allem speziell bei Allergien, dass wissen die meisten, glaube ich, auch schon, dass man sagt, glaube ich, 80% des Immunsystems sitzt im Darm. Das heißt einfach, dass diese ganzen Immunzellen sich im Prinzip eigentlich in der Darmschleimhaut befinden und da ja auch diese wichtige Funktion haben, die Barriere aufrechtzuerhalten mit der Darmschleimhaut zwischen dem Nahrungsbrei und dem Körper. Weil eigentlich ist das, was wir jeden Tag essen oder auch unsere Pferde, ja hochinfektiös und muss sozusagen richtig abgetrennt werden und die Nährstoffe aufgenommen, aber infektiöse Substanzen müssen ausgeschieden werden. Und wenn es da halt Probleme gibt an dieser Grenze zwischen Nahrungsbrei und Körper, also bei der Schleimhaut, dann kann es dazu kommen, dass das Immunsystem im Prinzip permanent getriggert wird und permanent auf Hochtouren läuft. Und das beeinflusst dann den ganzen Körper. Das ist dann ja auch so eine Überreaktion, die dann eben mit Allergien zum Beispiel in Verbindung gebracht wird. Und genauso ist es also bei adipösen Pferden, da könnte ich jetzt wahrscheinlich auch Stunden drüber reden, aber ich versuche es kurz zu machen, dass wir auch da dass das Darmmikrobiom einerseits die Insulinresistenz beeinflussen kann oder generell die Insulinregulierung und auch verschiedene andere Prozesse im Körper, die mit dem Wachstum von Fettgewebe verbunden sind. Und das Darmmikrobiom hat aber auch einen riesigen Einfluss auf die Nahrungswahl und auf die jetzt sogenannten Essinstinkte vom Pferd. Also wenn es da ein Problem gibt, beziehungsweise wenn es da Bakterien gibt, die zum Beispiel ganz gerne ganz viel leckeres, süßes Heu fressen, dann werden die dem Pferd, also können die dem Pferd auch sagen, dass sie davon mehr sollen, ne? Zum Beispiel so. Also da gibt es wirklich Studien, die sowas untersucht haben, jetzt nicht direkt bei Pferden, sondern bei Mäusen, aber was man auch auf andere Tiere oder auf Menschen übertragen kann, dass im Prinzip man erstmal wieder so eine Grundlage reinbringen muss in das Darmmikrobiom, um dann auch wieder gesundes Essverhalten beim Pferd zu fördern. Weil das ist ja das, was man auch so als Hungry Horse bezeichnet, also Pferde, die gar nicht mehr aufhören zu fressen, dass das auch ganz eng da zusammenhängt. Und was ich damit meine, mit dieser generellen Beobachtung, dass das eigentlich viel zu viel gemacht wird, ist, dass gerade diese vielen synthetischen Zusatzstoffe, ob das jetzt synthetische Mineralien sind oder auch vor allem Vitamine oder die vielen Medikamente, die Pferde ja auch bekommen, ne, durch zum Beispiel präventive Wurmkuren oder häufiges Verwenden von Schmerzmitteln und Antibiotikern, dass genau diese Aspekte dafür sorgen, dass die Artenvielfalt im Darm sinkt. Also das ist auch wirklich in Studien nachgewiesen, dass das diesen Einfluss hat, dass die Diversität reduziert wird und dadurch das Darmmikrobiom außer Balance gerät und verarmt und damit dann diese ganzen Erkrankungen auch zusammenhängen. Und deswegen bin ich immer dafür, möglichst, wenn es geht, natürlich zu füttern. Klar, das geht nicht immer und dafür ist es auch gut, dass wir synthetische Mineralien zum Beispiel haben. Es ist auch super, dass wir die Medikamente und die Wurmkuren haben, weil wir brauchen die auch, aber dass wir es wirklich ja, mit Bedacht einsetzen und nur, wenn es wirklich notwendig ist und nicht präventiv, weil wir denken, lieber ein bisschen mehr, dann ist da kein Mangel und denken, das kommt einfach alles hinten wieder raus, so wie wir es reingegeben haben, ohne dass da irgendwas passiert. Weil dadurch, dass wir es nicht sehen können, dieses Darmmikrobiom, ist es natürlich auch nicht so sehr in unserem Bewusstsein drin, ne? Dass alles, was wir ins Pferd reingeben, wird erstmal von den Bakterien, kommt erstmal mit den Bakterien in Berührung, bevor es eigentlich ins Pferd kommt. Und ja, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt.
Und du hast ja gesagt, dass eigentlich das verarmt, und gibt es da, oder wie können wir da gegensteuern zum Beispiel?
Also ein paar Punkte habe ich jetzt schon genannt. Das sind vor allem eben das möglichst Verzichten auf synthetische Zusatzstoffe in Futtern und natürlich auch Medikamente, wo ich jetzt Wurmkuren auch dazu zähle. Und was auch ein Problem ist heutzutage, wo wir natürlich leider nicht ganz so viel machen können, ist, dass unsere Pferde vielen Giftstoffen ausgesetzt sind. Es muss jetzt nicht immer nur im Futter sein. Da natürlich auch zum Beispiel Mykotoxine aus Schimmeln, aber auch eben aus der Umwelt. Ne? Ob es jetzt Pestizide sind, Herbizide, Abgase, da können wir dann oft gar nicht viel machen. Trotzdem, wenn man irgendwie da Stellschrauben hat, zum Beispiel einfach auf lebensmittelechte Fressgefäße achten und Trinkgefäße, das sind schon Punkte, mit denen man da ein bisschen was an Belastung rausnehmen kann, weil auch diese Giftstoffe einen negativen Effekt haben. Und dann gibt es natürlich die andere Seite der Waagschale, ne? Also diese negativen Aspekte, die sollten wir möglichst irgendwie reduzieren. Auf der anderen Seite können wir unserem Pferd natürlich auch helfen. Und zwar nicht, indem wir ein probiotisches Produkt kaufen, wo dann vielleicht ein Hefepilz drin ist oder zwei verschiedene Milchsäurebakterien. Das wird ja alles angeboten für Pferde. Das ist halt nicht nur, dass diese Organismen, die da drin sind, nicht geeignet sind für Pferde, sondern selbst wenn sie geeignet wären, wir haben dann nur einen zusätzlichen eine zusätzliche Art, die wir ins Pferd reingeben. Und es ist viel wichtiger, dass wir dieses gesamte Bild der Artenvielfalt eigentlich anschauen. Und dafür kann man halt mit den Pferden vor allem rausgehen, dass sie mehr Umwelteindrücke bekommen, weil nicht nur in unserem Pferd ist ein Mikrobiom, auf jedem einzelnen Blatt gibt es ein eigenes Mikrobiom. Und viele Pferde haben ja heutzutage gar nicht mehr so den Zugang zu viel Fläche und zu vielen verschiedenen Pflanzen, sodass wir da mit Spaziergängen oder meinetwegen auch beim Ausreiten oder was man halt gerne macht mit dem Pferd, einfach solche Fresspausen in der Natur erlaubt. Natürlich an unbedenklichen Plätzen, also jetzt nicht direkt neben dem gespritzten Feld oder so. Das wäre dann wieder kontraproduktiv. Und damit erreicht man nicht nur, dass das Pferd halt Mikroorganismen aufnimmt, die leben auf dem Blatt, sondern auch diese verschiedenen Pflanzen, weil wir müssen uns halt auch immer vor Augen führen, dass die Bakterien, die im Darm der Pferde leben, die müssen auch was essen. Und wenn die ihre Nahrung nicht mehr bekommen, dann sterben sie. Das heißt, wenn wir nur eine oder ja, zum Beispiel 10 Grassorten in unserem Heu haben und dann kriegt das Pferd noch das Mineralfutter dazu, dann ist es eine sehr artenarme Ernährung, die natürlich auch kein artenreiches Mikrobiom auf Dauer erhalten kann. Das heißt, das sind dann eigentlich zwei Fliegen, die wir da so mit einer Klappe schlagen können. Und klar, man kann da auch zum Beispiel phytotherapeutisch, wenn man jetzt wirklich ein Pferd mit Problemen hat, das Mikrobiom in so eine bestimmte Richtung lenken, dass zum Beispiel bei einer Mykose im Darm, also wenn da Pilze überwachsen sind, dass man die erstmal hemmt, sodass da auch wieder Platz für andere Organismen ist. Aber ich würde sagen, so für das normale Pferd ist eigentlich dieser Zugang zu mehr Artenreichtum, sowohl auf Pflanzenebene als auch auf Mikroorganismenebene, so der wichtigste Schritt, den man machen kann, der umsonst ist. Und klar, es ist mehr Arbeit, als ein Produkt zu kaufen und es dem Pferd zu füttern. Aber es ist halt der eigentlich bessere Weg und vor allem auch der nachhaltig zu so einer Verbesserung führt und dieses Artenreichtum wieder fördern kann.
Mega gut. Du hast ja gesagt, dass deine Stute auch Themas hatte, bevor du dich damit beschäftigt hast, dich ja auch schon immer damit beschäftigt, aber wo du dann gesagt hast, und jetzt will ich es wissen, wie bist du da vorgegangen bei ihr?
Also es ist ein Wallach, das ist der Fjörni, aber ist ja egal. genau, das macht ja nichts. Also erstmal habe ich, wie wahrscheinlich alle, glaube ich, die auf so ein Problem stoßen, Panik bekommen, weil ich dachte, oh Gott, was passiert jetzt? Also er hat halt wirklich extreme Einlagerungen bekommen, vor allem am Hals, so einen richtigen Fettkamm, wie man sagen würde. Und er hat sich auf einmal angefangen, die eigentlich sehr schöne lange Mähne abzuscheuern, was er nie vor oder eigentlich nicht vorher gemacht hat. Und ich habe dann gegoogelt und gedacht, oh Gott, jetzt kriegt er Hufrehe und alles ist vorbei. Und irgendwann habe ich dann natürlich angefangen, wirklich mich da auch weiterzubilden, ne? Und Seminare zu besuchen, zu gucken, was wird denn bei dieser Diagnose EMS, ist es dann ja im Prinzip auch, ne? Also equines metabolisches Syndrom, was wird denn da eigentlich empfohlen und gemacht? Bin da auch auf viele, ja, also auf einige gestoßen, wo ich dachte, das ist jetzt nicht mein Weg, da das Heu zu rationieren und zwanghaft zu trainieren. Das kam für mich halt einfach nicht in Frage, weil ich auch das mit dem Training eben auf freiwilliger Basis mache und eher auf freundschaftlicher Basis und nicht unter Zwang. Und auch dieses Rationieren vom Raufutter. Ne? Natürlich gibt es da auch Methoden, die für die Pferde verträglich sind, sodass sie trotzdem keine langen Fresspausen haben. Aber das ging jetzt auf jeden Fall nicht in die Richtung. Und ich habe auch immer gedacht, das ist ja jetzt eher, also damit behandle ich ja das Symptom. Ne? Also ich muss ja erstmal rausfinden, warum ist das jetzt überhaupt passiert, dass er diese Probleme entwickelt hat. Und dann habe ich erstmal angefangen, alles wegzulassen tatsächlich, also keine synthetischen Mineralien mehr zu füttern. Ich hatte vorher auch ganz typisch diese Selen- und Zinkkuren immer mal wieder gegeben und natürlich auch einen Mineralfutter permanent und dann noch dies und das dazu, noch ein paar Aminosäuren, damit er irgendwie noch weniger frisst, weil der Proteinbedarf gedeckt ist und so. Und das habe ich erstmal alles weggelassen. Und habe dann eben angefangen mit unseren eigentlich in Anführungsstrichen Fressspaziergängen oder kulinarischen Spaziergängen. Das war am Anfang gar nicht so einfach, weil Fjörni nämlich auch sein ganzes Leben lang immer nur Gras oder Heu oder in schlimmeren Fällen auch Heulage gefressen hat und erstmal gar nicht auf die Idee gekommen ist, dass er im Wald jetzt da diesen Baum zum Beispiel probieren kann oder irgendwelche Kräuter, die am Wegesrand wachsen. Und das war halt dann irgendwie auch so eine gemeinsame Erfahrung für mich, erstmal zu lernen. Ich hatte halt auch diese Angst, das könnte ja auch alles giftig sein. Also erstmal zu lernen, welche Pflanzen sind gut für die Pferde, was bewirken sie vielleicht auch und welche kann er fressen, welche nicht. Und ihm das dann halt auch so zu zeigen und ein bisschen zu animieren, das er mal probiert. Und mittlerweile ist es halt so, wenn ich mit ihm spazieren gehe, er sucht sich einfach seine Sachen, ne, die er braucht. Also das ist auch total interessant zu beobachten, je nachdem, vielleicht auch welche Jahreszeit oder was jetzt gerade so bei ihm los ist, frisst er auch ganz andere Sachen und wählt ganz andere Sachen aus. Aber das war halt so ein Prozess und es hat auch gedauert, ich würde mal schätzen, so 1,5 bis 2 Jahre, bis ich sagen würde, nachdem ich halt angefangen habe mit dieser Methode, kann man es jetzt nicht nennen, ne? Aber mit dieser, für mich ist es ja so die mikrobiombasierte Ernährung, ne? Nachdem ich damit angefangen habe, hat es schon so 1,5 Jahre gedauert, bis ich sagen würde, er ist jetzt wirklich gesund, weil er hat zwar schnell diese Einlagerungen verloren und hat sich auch nicht mehr gejuckt, aber es kamen dann andere Probleme, nämlich zum Beispiel Hautpilzerkrankungen, Milbenbefall, also im Prinzip einfach so ein geschwächtes Immunsystem auch. Es ist jetzt so ein, würde man schätzen, so ein Jahr ungefähr, dass ich sagen würde, es ist jetzt wirklich alles gut und es ist stabil. Und er war auch, obwohl er Isländer ist, den Sommer über auf der 24-Stunden-Sommerweide. Er hat immer Heu zur Verfügung und trotzdem ist er halt gesund und hat keine Stoffwechselprobleme mehr. Genau.
Mega schön, ultra schön und wichtig, dass du das deine Arbeit so verbreitest, wirklich. So, weil ich habe den Eindruck, es ist so schlimm wie nie zuvor mit all diesen Futtermitteln und verschiedenen Thesen. Und es gibt ja auch Anbieter, die ja sagen auch, das wurde erforscht und das, oder? Und dann ist der normale Pferdebesitzer natürlich hellhörig und sagt, die haben das geforscht und das muss stimmen und so. was aber nicht unbedingt zwingend dann ja die Wahrheit sein muss. Ja, also das ist schon noch, finde ich, recht anspruchsvoll, da den Weg zu finden. Und also ich merke es bei mir, dass ich da schon auch eben die Ängste habe, die du jetzt alle genannt hast. da bin ich auch ja erst auf dem Weg jetzt, das wieder umzudenken. Ja, ich finde es schon noch anspruchsvoll, so wieder zurückzugehen zur Basis und ja, eben nicht oder das Gefühl hat, ah, scheiße, ich baue jetzt tatenlos zu und ich kann nichts machen. Und ja, dass das halt ausreichend sein kann. Ich glaube, es wird wahrscheinlich vielen Leuten so gehen. Ja. Aber desto spannender finde ich das, was du erzählst und deine Geschichte mit deinem Pferd.
Ja, da hast du total recht. Das sind auch, also es geht halt auch einfach vielen Menschen, mit denen ich so in Kontakt gekommen bin jetzt. Und das war auch mit der Grund, warum ich überhaupt gedacht habe, ich möchte mich damit jetzt selbstständig machen, weil einerseits einem so viel erzählt wird. Und wenn man sich nicht damit auskennt und auch vielleicht einfach nicht die Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen, dann muss man es einfach glauben und dann, kauft man dann vielleicht doch wieder das eine oder andere Produkt oder denkt, ja, ich sollte es jetzt so machen oder anders. Und das ist halt auch was mich sehr gestört hat, dass eigentlich jeder oder viele, die was erzählen über diese Themen oder über das Thema Pferdefütterung, so ihre eigenen Thesen verfolgen, aber das nicht wirklich hinterfragen, weil vieles ist halt einfach widerlegt in der Forschung und auch trotzdem, also ich versuche es schon wissenschaftsbasiert zu machen und versuche auch immer Quellen anzugeben und auch in meinen Webinaren zu jedem, was ich da vermittle, die Quelle anzugeben und trotzdem finde ich es immer wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass halt auch die Wissenschaft nur vom Menschen gemacht wird und das ist unser Versuch zu verstehen, was passiert, aber das ist niemals vollständig und auch was ich jetzt heute erzähle, das wird in 10 Jahren, wird das auch wieder anders aussehen, da werden wir mehr wissen und es werden Sachen widerlegt werden und das ist aber so ein Prozess, der eigentlich dazugehört, ne? Und dass wir uns immer weiterentwickeln und besser werden und was andererseits aber finde ich, ganz schön ist oder auch Hoffnung gibt, ist, dass ganz viele Menschen, gerade die so feinfühlig auch in Verbindung schon sind mit ihren Pferden, eigentlich im Inneren schon wissen, was richtig ist für ihr Pferd und was es eigentlich braucht und dass es vielleicht gar nicht gut ist, da jetzt das Heu zu limitieren oder diese hochdosierte Selenkur vom Tierarzt zu füttern, dass sie da gar kein gutes Gefühl bei haben und sich da eigentlich auch darauf verlassen dürfen, ne, auf dieses Gefühl, weil sie damit halt eigentlich ganz richtig liegen, ne? Und dass eigentlich die Pferdebesitzer ihre Pferde am besten kennen und auch am besten beobachten und wissen, was die Pferde jetzt wirklich brauchen und dass sie sich wieder mehr darauf verlassen und eben, wie du sagst, ne, zurück zur Basis gehen, zurück zur Natur und auch dieses Vertrauen in ihr Pferd haben, dass ihr Pferd auch weiß, was richtig ist, wenn es erstmal eben auf diesen Weg kommt und auch da gesund wird und vor allem eben das Darmmikrobiom aufbaut und diese Essinstinkte, die damit auch zusammenhängen, wieder aktiviert werden können, erstmal dadurch, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, weil auch bei das ist, finde ich, auch ein ganz interessanter Bereich der Forschung, nämlich Selbstmedikation bei Pflanzenfressern, die halt wirklich schon gut erforscht ist und beschrieben für andere Tiere, für Pferde teilweise auch, aber vor allem auch für so andere Weidetiere wie zum Beispiel Schafe, wo man wirklich sehen kann, dass die Schafe je nachdem, also wenn sie eine Erkrankung haben, andere Pflanzen wählen und da auch wirklich aktiv nachsuchen. Und das wird ja so oft als Mythos dargestellt, aber es ist wirklich, das wurde gezeigt. Mhm. Und ich glaube, die meisten Menschen, die wissen das auch und die sehen das bei ihren Pferden, dass das funktioniert und lassen sich dann aber davon so ein bisschen auch ins Boxhorn wieder jagen, wenn gesagt wird, die Pferde fressen einfach alles und die fressen giftige Sachen und da kann man sich nicht drauf verlassen. Ne? Das ist auch irgendwie so eine wichtige Mission, in Anführungsstrichen von mir, die Menschen wieder so ein bisschen zurück zu ihrer eigenen Wahrnehmung von dem Ganzen und zu dem Wissen ihres eigenen Pferdes zurückzuführen, dass sie da ein bisschen mehr wieder drauf vertrauen können.
Wenn, also was ich viel beobachte, ist, dass auch Ställe halt oftmals nicht gut gelegen sind, was die Artenvielfalt der Pflanzen anbelangt. Hast du für diese Menschen einen Tipp, die vielleicht ja nicht so gut gelegen sind?
Ja, also es ist jetzt vielleicht kein toller Tipp, ja nicht toll, aber keiner, der jetzt total überraschend kommt, aber man kann natürlich immer, also ich hoffe zumindest, dass die meisten Menschen irgendwo in ihrer Umgebung noch sowas wie Natur haben und vielleicht da auch gerne hingehen, auch wenn es dann nicht mit dem Pferd ist, dass man sich einfach eine kleine Ast oder so eine kleine Heckengeschere, Rosenschere mit ins Auto legt oder sonst wohin und dem Pferd einfach was mit an den Stall bringt, wenn man mit dem Pferd nicht die Möglichkeit hat, irgendwo anders hinzugehen, ne? Und das können halt einerseits natürlich Pflanzen sein, ne, die man dem Pferd mitbringt und dann schneidet, natürlich nur so, wie es verträglich ist jetzt für die Natur. Aber zum Beispiel auch viele Pferde, die lecken ja auch gerne Waldboden, dass man sowas dem Pferd einfach mal mitbringt, weil auch das ist wirklich eine riesen Inkubationskammer für oder ja, Bereich, in dem Mikroorganismen leben und diese Fasern vom Laub zersetzen. Ne? Also wenn man jetzt ein bisschen das obere nicht verwesene Laub wegmacht und darunter den Bereich ein bisschen was absammelt in einem Eimer oder so, dass man das dem Pferd mitbringt, weil auch das ist eigentlich so ein natürlicher Schatz an Mikroorganismen. Also wenn man es nicht am Stall hat, dass man es dem Pferd bringt. Und ansonsten, man kann natürlich auch mit getrockneten Kräutern, die man jetzt kaufen kann, kann man natürlich auch arbeiten, gerade was so die Bereitstellen von Nahrung für die Bakterien anbetrifft. Da muss man halt schon davon ausgehen, dass nicht mehr diese Mikroorganismenvielfalt auf den getrockneten Produkten ist, wie wir das so in der Natur haben. Ne? Mhm. Also nicht nur, weil es getrocknet ist, sondern weil die natürlich auch gewaschen und gereinigt werden. Und ja, aber kann man natürlich auch zumindest ein bisschen so einen positiven Impuls setzen.
Mega schön. Ja, ich freue mich mega. Im Frühjahr werde ich meine Pferde umsiedeln. Ja. Und das ist auf einem Biobauernhof. Und die Frau von dem Bauern, die ist Tierkommunikatorin und die spricht auch mit den Pflanzen und beschäftigt sich mega fest mit den Pflanzenvielfalt. Was kann sie anbauen? Wo kann sie es anbauen? Warum? Was hat das energetisch auch für einen Einfluss? Und dann habe ich auch wieder einen Wald vor der Hütte und ich bin so gespannt, was das für einen Einfluss dann hat auf meine Pferde dann auch, ja.
Ja, das klingt perfekt für Einstein. Ja.
Und wenn bezüglich so die Toxinen und diese Geschichten, gerade so die Umwelteinflüsse, hast du da vielleicht noch einen Tipp?
Ja, also natürlich neben vermeiden, wenn man es nicht immer vermeiden kann, ist es auch noch gut zu wissen, dass auch hier, ich glaube, ich wiederhole mich damit, aber dass auch hier das Darmmikrobiom einen Einfluss spielt, wie die Toxine im Pferd ankommen. Also unsere Sorge ist ja natürlich immer, dass es dann zu einer Überbelastung der Entgiftung kommt beim Pferd, ne, dass die Leber überbelastet ist und dass die Pferde das möglicherweise dann einlagern. Und das ist ja auch immer diese Diskussion, ne, es sind nicht alle Pferde fett, sondern also die dick aussehen, sondern wir haben halt auch diese Lympheinlagerungen, wo Giftstoffe eingelagert werden. Und das Darmmikrobiom ist im Prinzip auch die erste Entgiftungsinstanz, die das Pferd hat, weil Giftstoffe, zumindest die oral reinkommen, kommen natürlich auch dann erst mit den Bakterien in Berührung. Und es konnte da tatsächlich schon gezeigt werden, dass es bestimmte Bakterien gibt, die Giftstoffe zum Beispiel umbauen, sodass sie unschädlich werden oder an sich binden oder aufnehmen, sodass sie gar nicht erst durch die Darmbarriere ins Pferd gelangen und so dieser Giftstoffeintrag halt geringer gehalten werden kann. Das heißt, auch in solchen Fällen ist es immer super hilfreich, auch an einem artenreichen Darmmikrobiom zu arbeiten. Und andererseits gibt es natürlich auch Produkte, die schon auch wirksam sind, solche zu binden, die man dem Pferd füttern kann. Also wenn man jetzt wirklich ein Pferd hat, wo man weiß, die Leber ist überlastet und wir können diesen Giftstoffeintrag nicht ja, reduzieren, weil wir einfach jetzt nicht von diesem Stall zum Beispiel weg können, der da direkt an der Autobahn steht oder sowas, dass wir dann versuchen, mit solchen Produkten diese Giftstoffe abzubinden zu einem Teil. Also das können zum Beispiel Gesteinsmehle sein, wie Bentonit oder Zeolit, die da wirksam sind. Oder was auch sehr wirksam ist, das sind ja alles Produkte, die eigentlich so aus dem Nutztierbereich kommen, ne? Weil auch zum Beispiel Kühe Probleme haben mit Mykotoxinen im Grundfutter, und da sind die auch ziemlich gut erforscht, dass es halt auch wirklich funktioniert. Was dann eine andere Möglichkeit noch ist, sind Hefezellwände. Das ist im Prinzip, sind das Hefen, die jetzt nicht dafür eingesetzt werden, was wir ja sonst kennen in Verbindung mit dem Darm, da irgendwie was aufzubauen oder zu verbessern, sondern diese Zellwände können einfach auch verschiedene Giftstoffe sehr effektiv an sich binden und werden dann wieder ausgeschieden zusammen mit den Giftstoffen. Das sind so, ja, zwei Möglichkeiten, die man da in Erwägung ziehen kann. Und bei Pferden, die da wirklich dauerhaft so einer großen Menge an Toxinen ausgelastet sind, da kann es auch durchaus Sinn machen, so ein Produkt dann dauerhaft zu füttern und dem Pferd damit zu helfen.
Okay. Und so das Thema Heu, die Qualität oder so, ich nehme an, ja, Faktor ist eben, dass nicht mehr viel da ist in dem Heu, also die Vielfalt vor allem wahrscheinlich. Aber eben halt auch diese Belastung durch die Umwelt. Ja, ich denke, also für mich klingt das immer sehr, also nicht simpel, plausibel, dass eigentlich schon das Heu das A und O wäre, theoretisch, aber es ist halt einfach. Ja, ich glaube, also gerade bei uns in der Schweiz ist das wirklich ultra schwierig, weil halt alles noch viel enger beieinander liegt und viele Bauern halt wirklich auch übermäßig düngen und so das ganze System eigentlich schwächen.
Ja, das ist halt leider wirklich ein leidiges Thema, ne? Weil das Raufutter ist das A und O, was das Pferd bekommt, weil das ist das, was es am allermeisten aufnimmt und was am allermeisten halt in seinen Körper eigentlich integriert wird. Und wenn da die Qualität ja nicht so gut ist, dann hat das natürlich Auswirkungen, und da kann man dann immer nur gegensteuern und versuchen, die Schäden zu begrenzen natürlich. Aber ich weiß auch genauso gut, ja, wie du ja auch, wie schwierig es ist, gutes Raufutter zu bekommen heutzutage noch, ne? Da kann man halt schon sehr froh sein, wenn das zumindest mikrobiologisch sauber ist, also dass wir keine Schimmelpilz- oder Hefepilzbelastung da drin haben. Da kann man schon sehr froh sein, und wenn man dann irgendwie noch Heu hat, was vielleicht noch einen hohen Rohfaseranteil hat und nicht nur aus Blattmasse besteht, dann ist man noch froher, und dann guckt man halt wenig natürlich darauf, wie viele Arten sind da jetzt drin enthalten. Ne? Das ist ja schon Luxus eigentlich, den man sich schon nicht erlauben kann. Ne? Ja. Und das ist natürlich so ein grundlegendes Problem, und ich hoffe, dass wir da halt irgendwie in Zukunft vielleicht auch wieder mehr in diese Richtung kommen, gerade wenn die Pferdebesitzer nach sowas suchen. Zumindest hier habe ich das jetzt festgestellt, dass man tatsächlich mittlerweile auch Bio-Heu von so Naturschutzflächen bekommen kann, was vielleicht vor ein paar Jahren nicht so der Fall war, weil die Nachfrage auch da ist und die Leute vielleicht auch bereit sind, mehr zu bezahlen für die Qualität, und die Bauern da mittlerweile auch so ein bisschen umdenken, zum Beispiel das Heu auch schon analysieren lassen, ne? Und du kannst es kaufen, wenn dir die Analyse passt oder so. Aber ich denke, das ist halt auch noch ein längerer Weg. Aber natürlich als Verbraucher kann man versuchen, da irgendwie die Bauern auch so ein bisschen in die Richtung zu lenken und vielleicht da auch Absprachen zu treffen, ne? Dass man irgendwie bei einem Bauern anfragt, ne, ob er für einen produziert, und man zahlt mehr, wenn er dafür das so macht, wie man das vielleicht haben möchte. Und wenn es dann nur ist, dass es eben nicht so intensiv gedüngt wird oder vielleicht nicht so kurz abgeschnitten wird und sowas halt, ne? Das sind dann, glaube ich, so einzigen Möglichkeiten, die wir eigentlich haben.
Ja, ich bin mega gespannt, wie es in 5 Jahren aussieht. Ich glaube, da ist jetzt schon vieles auch in der Veränderung. Und trotzdem ist es aber auch, glaube ich, schwieriger denn je, auch das wirklich als Bauer umsetzen zu können. Ich glaube, das ist ja auch eine riesen Geschichte, die da dahinter steckt. Ich glaube, Ja, so in 5 bis 10 Jahren können wir dann wieder mehr sagen, wie es sich verändert hat, weil es ja auch wieder die Zeit benötigt, bis das wieder sich verändert hat. Ja, ich bin da mega, also ja, sehr gespannt, wie es dann auch ausschaut mit vielen Krankheiten der Pferde, ob sich da schon was gelegt hat.
Ja.
Ja, bin ich mega gespannt.
Da bin ich auch gespannt.
Hast du noch irgendetwas, das dir unter den Fingernägeln brennt oder kitzelt?
Ich glaube, so die allerwichtigsten Sachen, die mir immer so unter den Fingern brennen, habe ich gesagt. Also einfach das, aber das wird noch, nur ganz kurz nochmal als Wiederholung, dass wir uns halt einfach wieder mehr darauf verlassen, dass die Natur alles bereitstellt, also wirklich die richtige Natur, jetzt nicht der, weiß ich nicht, der nächste Straßengarten oder so, alles bereitstellt, was wir eigentlich brauchen und dass wir auch darauf vertrauen dürfen und auch auf unser Pferd und nicht zurückgreifen müssen auf diese ganzen Medikamente und Synthetik. Sondern eben diesen Weg ein bisschen zurück zur Basis zu finden. Und das, denke ich, würde einfach vielen Pferden und auch ihren Besitzern schon helfen, wenn man dieses Vertrauen wieder ein bisschen mehr hätte.
Mhm. Sehr schön. Ja, so hast du auch gleich meine letzte Frage schon beantwortet, was du den Menschen noch mitgeben möchtest. Und ich bin ultra dankbar, dass du mit mir hier die Zeit verbracht hast. Und bin sehr gespannt, wie es bei dir weitergeht und wie es bei meinen Pferden weitergeht. Und bin dann, ja, vielleicht hören wir uns ja dann wieder in einem Jahr oder so. Vielleicht auch früher.
Ja, das wäre schön. Da würde ich mich auch freuen. Und auch vielen Dank für das schöne Gespräch. Hat echt Spaß gemacht.
Ich hoffe, dir hat die Folge genauso gefallen wie mir und ich finde es einfach so spannend, was Michelle alles weiß und mit uns da geteilt hat. Wenn ihr die Angebote von Michelle sehen möchtet, dann schaut doch bei den Shownotes rein und hinterlasst doch eure Erfahrungen und Kommentare. Da würde ich mich sehr freuen. Und wenn ihr den Podcast teilt, da freue ich mich natürlich auch sehr. Wünsche dir noch einen tollen Tag oder Abend oder Morgen, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Bis bald!